Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese uns zunächst den Predigttext für den heutigen Sonntag vor. Er steht geschrieben im Johannesevangelium Kapitel 10, die Verse 11 bis 16 und 27 bis 30. Es ist ein ganz bekannter Text. Jesus Christus hat gesagt: Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Anders ist es mit einem, dem die Schafe nicht gehören und der nur wegen des Geldes als Hirte arbeitet. Er wird fliehen, wenn der Wolf kommt und die Schafe sich selbst überlassen. Der Wolf wird über die Schafe herfallen und die Herde auseinanderjagen. Einem solchen Mann liegt nichts an den Schafen. Ich aber bin der gute Hirte und kenne meine Schafe und sie kennen mich. Genauso wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Zu meiner Herde gehören auch Schafe, die jetzt noch in anderen Ställen sind. Auch sie muss ich herführen und sie werden, wie die übrigen, meiner Stimme folgen. Dann wird es nur noch eine Herde und einen Hirten geben. Meine Schafe erkennen meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen meinem Ruf. Ihnen gebe ich das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater hat sie mir gegeben und er ist stärker als alle anderen Mächte. Deshalb kann sie auch keiner der Hand meines Vaters entreißen. Ich und der Vater sind eins. Jesus spricht hier von sich als dem guten Hirten, der sein Leben lässt für die Schafe. Wir kennen dieses Bild, aber ich denke, für Menschen, die mit dem christlichen Glauben noch nicht so in Berührung gekommen sind, mag das ein komisches Bild sein oder ein fremdes Bild, denn die Hirten spielen in unserer Gesellschaft heute keine so große Rolle mehr. Für die Menschen damaliger Zeit, die Jesus damals zugehört haben, war genau das Gegenteil der Fall, denn für die war das Symbol des Hirten als geistlicher Anführer und Fürsprecher für das Volk Israel ja ganz selbstverständlich, weil es sie schon durch die alten Schriften, durch das Alte Testament hin begleitet hat. Das war ja die Lebenserfahrung ganz vieler Israeliten, denn sie waren ursprünglich ein Nomadenvolk, sind auch eben mit ihren Viehherden umhergezogen. Das heißt, sie lebten vorrangig von der Landwirtschaft. Sie hatten immer ihre Viehherden dabei und, wie wir wissen, das Opfer eines neugeborenen Lammes hatte in der Rituskultur der Israeliten eine ganz große Bedeutung. Denn das Blut eines solchen Lammes konnte die ganze Schuld des Volkes büßen. Von Mose wird uns zum Beispiel erzählt, dass er bei seinem Schwiegervater Jitro in der Wüste auch die Schafe gehütet hat und später dann das ganze Volk Israel als geistlicher Anführer und Hirte aus Ägypten herausführte. Auch von dem Propheten Amos wissen wir zum Beispiel, dass er zunächst ein Viehhirte war, bevor er zum Prophetenamt berufen wurde. Und auch von König David wissen wir, dass er als Jugendlicher von den Schafen weggeholt wurde, um dann zum König über ganz Israel gesalbt zu werden. Darum verwundert es auch nicht, wenn David selbst solch einen Psalm dichten kann, wie wir ihn vorhin gemeinsam gebetet haben: Der Herr ist mein Hirte. Da spiegelt sich etwas von Davids Lebenserfahrung wider. Gott tut das für mich, was ich einst für die Schafe getan habe. Er bewacht mich. Er führt mich zu grünen Auen und zum frischen Wasser. Und er würde mich niemals absichtlich ins Verderben führen. Er schaut danach, dass kein Schaf verloren geht, so wie ich das getan habe als Schafhirte. Er kennt jedes Schaf mit Namen, mit seinen Eigenarten. Was krank ist, verbindet und pflegt er. Und was stark ist, behütet er. Diese Lebenserfahrung von David überträgt er in seinem Psalm, in seinem Gebet oder Lied auf Gott. Und sogar Gott selbst verwendet dieses Bild des Hirten für die geistlichen Anführer seines Volkes. Er will nämlich, dass seine Hirten, seine Schafe, also die Mitglieder seines Volkes, verantwortungsbewusst und fürsorglich leiten, führen und versorgen. Allerdings, und das überrascht uns vielleicht nicht so, muss Gott immer wieder feststellen, dass die Hirten Israels ihre Aufgabe gar nicht so wahrnehmen, wie sie es eigentlich sollten. Sie denken viel zu oft an sich selbst, an ihre eigene Ehre, an ihren Reichtum. So heißt es zum Beispiel beim Propheten Hesekiel im 34. Kapitel: Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete. Aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht. Das Verirrte holt ihr nicht zurück. Und das Verlorene sucht ihr nicht. Das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. Sie irren umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln und sind über das ganze Land zerstreut und niemand ist da, der nach ihnen fragt oder auf sie achtet. Harte Worte sind das, die Kritik üben an einem damals sehr angesehenen Amt innerhalb des jüdischen Volkes. Und ich denke, auch heute gibt es noch so manch einen Beruf oder eine Rolle, die dem des Hirten gleicht. Und damit meine ich eigentlich nicht nur die Rolle des Pfarrers oder der Pfarrerin. Meiner Meinung nach gehört jeder Beruf, jede Stellung dazu, wo uns andere Menschen anvertraut sind. Da denke ich zum Beispiel an Geschäftsführer, an Arbeitgeber generell, Inhaber von großen Banken, Leiterinnen und Leiter von Schulen und Kindergärten, um nur einige zu nennen. Ja, und ich glaube, selbst als Eltern und Großeltern sind wir in gewisser Weise die Hirten unserer Kinder und Enkelkinder. Und da werden all diese Fähigkeiten gebraucht, die ich vorhin schon im Hinblick auf Davids Lebenserfahrung genannt habe. Treue, Fürsorge, Hingabe, Vorbild, Schutz. Und es ist keine Frage, dass das eine große Aufgabe und eine große Herausforderung für jeden von uns ist. Und irgendwie ist es eben so, dass wir doch manchmal uns selbst näher sind als den uns Anbefohlenen. All unser Tun und Streben, wenn wir ehrlich sind, ist immer wieder durchwachsen von egoistischen Wünschen und Antrieben. Und genau weil Gott das weiß und auch damals wusste, als er diese Kritik an seinen Hirten geübt hat, hat er sich diesen einen Weg, diesen einen Heilsplan überlegt, nämlich in Jesus Christus selbst dieser gute Hirte zu sein. Und so verwundert es nicht, wenn Gott durch seinen Propheten Hesekiel weiter sagen lässt: Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und, was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Und genau das hat sich erfüllt in Jesus Christus. Gott sendet einen einzigen Hirten, Jesus Christus selbst, der sich nicht scheut, Verantwortung bis ins Letzte zu übernehmen. Einen, der sich nicht scheut, für jeden da zu sein, auch für die, die in der Gesellschaft nichts wert sind. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und ein guter Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich bin der gute Hirte und ich kenne meine Schafe und sie kennen mich, genauso wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Diese Worte, die wir ganz am Anfang als Predigttext gehört haben, waren für die Juden, die das damals gehört haben, eindeutige, sehr klare Worte, ganz leicht zu verstehen, weil sie eben auch die Worte durch den Propheten Hesekiel kannten. Sie kannten diese Worte aus den Prophetenbüchern, sie kannten die Kritik Gottes an den egoistischen und selbstbezogenen Herrschaftsweisen menschlicher Hirten und Anführer des Volkes Israel. Und nun sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Ich zeige euch, wie Gott sich das eigentlich vorgestellt hat. Und mehr als das, ich zeige es euch nicht nur als Vorbild, sondern ich eröffne euch gleichzeitig den Weg dahin, dass ihr selbst solche guten Hirten werden könnt. Es ist sehr interessant, dass in dem Kapitel 10 des Johannesevangeliums, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, er mit einem anderen Bild beginnt. Vielleicht weiß es jemand von Ihnen. Er sagt in demselben Kapitel, ich bin die Tür. Ich bin die Tür zu dem Schafstall. Das heißt, mit diesem Opfer, dass Jesus sein Leben hingibt für die Schafe, öffnet er die Tür für die Schafe, dass sie zu dem einzigen Hirten, zu dem einzig wahren guten Hirten finden können und dadurch selbst befähigt werden, Hirten für andere Menschen zu sein. Durch Jesu Hingabe und Opfer am Kreuz wird unsere selbstsüchtige Liebe verwandelt in eine gottbezogene, selbstlose Liebe, im Griechischen ausgedrückt mit dem Wort Agape. Und das Tolle ist, das gilt dann gar nicht mehr nur für die Schafe im Stall Israel, sondern für alle Menschen weltweit, die dieses Geschenk annehmen und glauben wollen. Aber wie kann denn diese Verwandlung stattfinden? Was ist denn das für eine Liebe, die Jesus da lebt als guter, als treuer Hirte? Eigentlich ist das doch ein Besitzverhältnis zwischen Hirte und Herde. Also dem Hirten gehören die Schafe. Und ich glaube, wenn wir so etwas hören, so ein Besitzverhältnis, dann gefällt uns das vielleicht erstmal nicht, weil wir frei und selbstständig sein wollen. Das kann einem ja auch Angst machen, wenn man irgendjemanden gehört. Das hält ja viele Leute zum Beispiel auch von der Heirat ab, weil sie gar nicht so 100% jemanden gehören wollen. Aber Jesus missbraucht diese Tatsache nicht. Er missbraucht das nicht, dass ihm die Schafe anvertraut sind. So wie es ja oft in gehobenen Stellungen in unserer Gesellschaft passiert, dass wenn jemand Macht bekommt und Verantwortung, dass er sie dann doch leicht missbraucht zu seiner eigenen Ehre. Aber bei Jesus ist das nicht so. Er macht die Anbefohlenen nicht zu Spielbällen seiner Macht. In echter Liebe kümmert er sich um seine Schafe, weil sie gewissermaßen sein Fleisch und Blut sind, weil sie ihm gehören. Man könnte das auch vergleichen mit dem Besitzverhältnis zwischen Schöpfer und Geschöpf. Nun ist die Frage an uns, lieben wir denn unsere Nächsten, die uns anvertrauten mit dieser selbstlosen Liebe? Wie nehmen wir alle unsere ganz verschiedenen Hirtenämter wahr? Überlegen Sie einmal, wo Sie selbst Hirte für jemand anderen sind, der Ihnen anvertraut ist. Wir haben vorhin in den Ankündigungen oder Abkündigungen, wie auch immer man das nennen möchte, gehört, dass wir im Mai uns treffen wollen, um uns Gedanken zu machen, wie können wir den Menschen in unserer Stadt noch besser dienen, neu dienen. Wie kann uns das gelingen? Denn wenn es uns bei diesem Suchen nach außen darum geht, wie wir selbst dann dastehen als Gemeinde, wenn es uns da um die eigene Ehre und das Ansehen unserer Gemeinde geht, dann ist das garantiert nicht der Antrieb, den Jesus hatte, als er den Menschen in Liebe gedient und sich ihnen hingegeben hat. Diese Fragen können uns zunächst ernüchtern und mutlos machen, denn niemand von uns kann so vollkommen lieben, wie Gott das tut. Und wer von uns ist schon wirklich frei von selbstbezogener Liebe? Aber das Beispiel, das wir vorhin von Petrus gehört haben in der Schriftlesung, macht uns Mut, finde ich. Jesus fragt Petrus dreimal, das war übrigens schon nach der Auferstehung, hast du mich lieb? Und das ist wie, als ob durch dieses dreimalige Bekennen der Liebe von Petrus zu Jesus auch die dreimalige Verleugnung am Tag der Verurteilung ja wie weggewischt wird. Das, was jetzt zählt, sind nicht mehr die früheren Verfehlungen, sondern die geprüfte und die geläuterte Liebe zu Jesus Christus. Und genau diese Verwandlung von einer narzisstischen, das heißt selbstbezogenen Liebe hin zu einer selbstlosen, Jesus-zentrierten Liebe ist der Schlüssel zu einem echten Hirtenamt. Und ich glaube, da ist es wirklich egal, ob es sich um das Hirtenamt in der Kirche handelt, in der Wirtschaft, in der Politik oder eben in unseren Familien. Aber wie kam diese Verwandlung bei Petrus zustande? Mit Petrus war etwas passiert, was ihn zunächst zerbrochen hat und dann aber in der Folge geheilt. Petrus hat Jesus verehrt, er hat ihn geliebt, wir wissen das, er wollte sogar für ihn sterben. Er forderte ihn heraus, ihm auf dem Wasser entgegenzukommen. Fast so wie wenn Teenager einen Star bejubeln oder wenn Fans zum Beispiel einer Fußballmannschaft für ihren Verein alles tun würden. Solch eine Begeisterung für einen anderen Menschen oder auch für eine Mannschaft scheint zunächst eine große Zuneigung auszudrücken, aber in Wahrheit ist es doch auch eine egoistische Liebe, denn es gibt zwar das Objekt der Liebe, nämlich der andere Mensch oder die Mannschaft eben, aber letzten Endes lieben wir diesen Star um unserer selbst willen oder diese Mannschaft um unserer selbst willen. Und wenn dann diese Liebe nicht erwidert wird oder wenn der geliebte Fußballverein versagt, dann ist das wie eine persönliche Niederlage oder Ablehnung. Und eigentlich ist es dann nur das selbstherrliche Bild, was durch diese Enttäuschung zerbricht. Also da wird eine Täuschung, ein Selbstbelügen weggenommen. Und ich glaube, dass es solch eine Erfahrung, wir sehen es ja an Petrus, auch in unserer Beziehung zu Gott gibt. Viele Christen, vor allen Dingen die, die sagen oder die es wirklich ernst meinen, die Jesus lieben und ihn zum Mittelpunkt ihres Lebens machen, geraten manchmal in eine große Verzweiflung, wenn Jesus, der, den sie lieben, anders handelt, als sie es von ihm erwarten. Wehe der, den sie lieben, tut oder sagt auf einmal etwas, das nicht in ihre Träume passen will. Oder wenn wir dann versagen und das Gefühl haben, ja, jetzt ist alles vorbei, jetzt kann Jesus mich nicht mehr lieben. Jetzt bin ich so schuldig geworden, hier gibt's keinen Weg mehr. Und genau das war Petrus ja passiert. Er hat bestimmt nicht damit gerechnet, dass Jesus sich einfach ohne Widerstand verhaften ließ. Er hat nicht damit gerechnet, dass der, der einst auf dem Wasser ging, der das Fieber seiner Schwiegermutter heilte, der für tausende Menschen Brot und Fische teilte, dass der sich Ketten anlegen, sich anspucken und sich verspotten lassen würde. Das geschehe dir nur nicht, ruft er voller Inbrunst, als Jesus von seinem bevorstehenden Leiden sprach. Aber vielleicht meinte er vielmehr, das geschehe nur mir nicht, mir als deinem Anhänger. Denn es ist ja völlig klar, dass Jesu Schmach auch die Schmach der Jünger war. Wenn ein Idol verspottet wird, leiden auch die Anhänger. Petrus hat nicht nur Angst um Jesu Leben gehabt, er hat vor allen Dingen Angst um sein eigenes Leben gehabt. Seine Liebe zu Jesus war zu dem Zeitpunkt eine im Kern noch unerlöste und selbstbezogene Liebe. Geht es uns nicht manchmal genauso wie Petrus? Lieben wir manchmal Jesus nicht auch eigentlich um unserer selbst willen? Nämlich damit es uns gut geht, damit wir bewahrt bleiben, damit unser Leben gelingt? Was aber ist eben, wenn wir versagen oder wenn Jesus selber fremdartig handelt in unserem Leben? Was ist, wenn unsere Liebe zu ihm durch einen Schicksalsschlag erst einmal kräftig erschüttert wird? Was ist, wenn zum Beispiel die Diagnose Krebs, das Wort Scheidung, das tote Kind in unseren Armen auf einmal uns selbst betrifft und unweigerlich zu unserer eigenen Biografie gehört? Sind wir dann immer noch mutig, alles zu glauben, alles zu hoffen und blind diesem Gott zu vertrauen, der das alles zulässt? Wenn unsere vermeintliche Liebe, unser vermeintliches Vertrauen erschüttert und enttäuscht wurde, und zwar von Gott persönlich, dann mag es in unseren Augen das Ende von allem sein. Aber in Gottes Augen ist es der Anfang, kann es der Anfang einer geläuterten und reinen Liebesbeziehung werden. Aber eben nur dann, wenn wir uns in dieser Verzweiflung diesem Gott zuwenden und nicht ihm den Rücken zukehren. Wir denken doch oft, wenn wir versagen, wenn wir uns selbst anklagen und zweifeln, das ist jetzt das Ende der Beziehung zu Gott. Aber wie haben wir es vorhin gehört, was hat Jesus gesagt? Gott ist stärker als alle anderen Mächte. Gott ist größer als unser Herz, das uns verdammt. Niemand und nichts kann uns aus des Vaters Hand reißen. Niemand und nichts kann uns aus der Hand Jesu Christi reißen. Wir sehen an dieser Episode, die uns von Petrus erzählt wurde, dass er nach der Auferstehung, als er Jesus als dem Auferstandenen begegnet, nicht mehr sein Vertrauen in sich selbst setzt, so wie es vorher war. Jesus fragt, hast du mich lieber als diese anderen hier? Es ist fast eine Art Fangfrage. Früher hätte Petrus nämlich wahrscheinlich gesagt, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieber habe als alle anderen hier. Du weißt, dass ich dir viel radikaler nachfolge als alle anderen Jünger. Du weißt, dass ich dir eigentlich am meisten von allen vertraue. Aber jetzt, nachdem er gedemütigt wurde, nachdem er in den Abgrund seiner eigenen selbstsüchtigen Liebe geschaut hat, ist er klein, laut und demütig geworden. Er will sich gar nicht mehr mit den anderen vergleichen. Es ist ihm nicht mehr wichtig. Jetzt geht es ihm nicht mehr darum, der Größte unter den Jüngern zu sein. Jetzt ist seine Liebe wirklich nur noch auf Jesus ausgerichtet und er sagt, Jesus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und wie kommt es zu dieser selbstlosen, Jesus-zentrierten Liebe? Liebe Gemeinde, ich glaube, es hat mit dieser schmerzhaften Erfahrung der Täuschung zu tun. Dieses Erkennen über sich selbst, wie tief doch der Abgrund unserer Selbstliebe, unserer narzisstischen Selbstbezogenheit ist. Es ist der Augenblick der Selbsterkenntnis, wir könnten es auch mit einem altmodischen Wort ausdrücken, Buße oder Umkehr. Hier findet tatsächlich ein Schaf zurück zu seinem Hirten. Petrus hatte immer große Worte gemacht und an einem Tag, nur an einem Tag, durch das dreimalige Verleugnen, hat er all seine großartigen, frommen Worte zunichte gemacht. Und das ist schmerzhaft. Durch solch eine Enttäuschung wird die Wahrheit offenbar. Aber eben, es heißt auch, dass man von einer Lüge befreit wird. Es ist eigentlich etwas Positives, etwas Gutes. Und ich glaube, dass Jesus auch vorher schon wusste, dass die Liebe von Petrus noch einer Erlösung bedurfte, dass sie noch nicht rein und selbstlos war. Aber Petrus wusste das noch nicht. Für ihn war es ein Schock, in den tiefen Abgrund seiner eigenen Seele zu schauen, als er Jesus dreimal verleugnet hatte. Jesus hingegen hatte mehrmals sein Leiden und seine Auferstehung angekündigt. Sogar die dreimalige Verleugnung durch Petrus, bevor der Hahn kräht, hatte er prophezeit und alles war eingetroffen. Nun steht Petrus als Lügner da, Jesus aber als die Wahrheit in Person. Petrus schämt sich. Er schämt sich seines Hochmutes, seiner Selbstliebe, seines frommen Geredes. Er erkennt sozusagen, dass er ein schlechter Hirte geworden wäre. Einer, dem es nur um sich selbst ging, der sein eigenes Leben retten will und gar nicht bereit ist, mit Jesus in den Tod zu gehen. Er ist kleinlaut und demütig geworden in Jesu Augen. Wahrscheinlich erkennt er erst jetzt wirklich, was er früher schon bekannt hat, nämlich, du bist der Christus, der Gesalbte Gottes. Petrus weiß nun, auch er bedarf der großen Gnade Gottes und er ist nicht besser als alle anderen. Wenn wir uns für die Stadt öffnen wollen und den Menschen dieser Stadt dienen wollen, können wir nur mit einer selbstlosen, Jesus-zentrierten Liebe diese Menschen erreichen und niemals mit dem Gefühl, wir wissen es besser und wir zeigen euch jetzt mal, wo es lang geht. Das wird kein gutes Hirtenamt sein, was wir da wahrnehmen. Petrus fängt an, Gottes Wesen, Jesu Liebe ernsthaft zu erkennen. Es ist erstmal eine zaghafte, aber doch ernst gemeinte Liebeserklärung, die wir da von Petrus hören. Du weißt, Herr, dass ich dich lieb habe. Er bezieht es auf Jesus. Er sagt, Jesus, du weißt doch, was in meinem Herzen ist. Und ich glaube, dass Jesus Petrus auch nicht fragt, weil er das hören will, sondern weil er möchte, dass Petrus das selber erkennt, dass er diese wahre Liebe auf dem Grund seines Herzens entdeckt. Denn diese wahre Liebe will er nun auf andere Menschen lenken. Denn er sagt ja zu Petrus, weide meine Lämmer, werde jetzt ein guter Hirte. Mit genau dieser Liebe, mit der du mich jetzt liebst, Petrus, sollst du zu den anderen Schafen gehen und sie suchen und zu mir bringen. Pasture my sheep, heißt es im Englischen. Da hört man schon das Wort Pastor, den Hirten heraus, den Fürsorger. Aber wir wissen auch durch Martin Luther, dass das Hirtenamt nicht nur dem Pastor oder der Pastorin vorbehalten ist, sondern alle Gläubige sind Priester und Propheten. Jeder von uns kann dieses Hirtenamt, soll dieses Hirtenamt ausüben und genau diese geläuterte, selbstlose, auf Christus bezogene Liebe weitergeben an andere Menschen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem guten Hirten. Amen.